Tores Tea Time, der Podcast aus dem Norden mit und für Menschen aus dem Norden.
Yo, moin, vielen Dank fürs Einschalten bei Tores Tea Time, freue ich mich sehr drüber. Ich freue mich auch, dass ich dir meinen Sponsor für diese Folge kurz vorstellen darf. Das ist nämlich Daniel Satschik von der Postbank Finanzberatung im Raum Husum. Der Finanzfachmann ist dein Ansprechpartner für das schnelle Geld. Heißt, wenn du einen Privatkredit benötigst oder eine Immobilie kaufen möchtest und gar nicht so viel Eigenkapital hast, dann kann Daniel Satschik wahrscheinlich helfen. Hausfinanzierung ohne Eigenkapital? Kein Problem. Ich stelle gerne den Kontakt für euch her.
Auf eine Tasse Tee mit Peter Kors und Ole Singelmann. Ja, in wenigen Wochen, in wenigen Tagen wird gewählt. Unter anderem auch ein neuer Bürgermeister in Husum. Und heute möchte ich die Tea Time, den Podcast nutzen, um mit dem Vorsitzenden des Kommerziums, Peter Kors, und dem Vorsitzenden der IGO, Ole Singelmann, über die Wichtigkeit dieser Wahl zu sprechen und auch was die Anliegen der Wirtschaft sind. Und wenn ihr euch fragt, warum hat die Wirtschaft da eigentlich so ein großes Anliegen, in diesem wirklich tollen IGO-Special-Magazin, es steht, dass ungefähr 50% der Einnahmen der Stadt Husum über das Gewerbe kommt, nämlich über die Gewerbesteuer. Grund genug also, dass ihr ein Interesse daran habt, wie künftig Husum gestaltet wird. Und ich bin ganz gespannt, was ihr von einem möglichen Bürgermeister, erwartet, was eure Standpunkte sind. Wer das noch nicht hier gelesen hat, der kann sie jetzt hören, der kann sie jetzt sehen. Und ich sage Moin Peter, Moin Ole.
Moin Tore.
Moin Tore.
Ja, wir kommen jetzt zusammen, weil Husum wählt. Neuer Bürgermeister, die Ära von Uwe Schmitz endet. Bedauerlich in eurem Sinne?
Ja, ich finde, man muss am Ende erkennen, Uwe Schmitz hat einen irren Job gemacht, diese Stadt zu präsentieren, zu repräsentieren. Er hat, finde ich, in einer großartigen Art und Weise alle Bürger mitgenommen oder versucht, alle Bürger mitzunehmen. Er hat tolle Wiederwahlquoten gehabt. Man wird... Das ist, glaube ich, immer so, wenn derjenige dann weg ist, dann wird man erst wirklich merken, was sozusagen dann fehlt, wenn er das eben dann nicht mehr tut. Dann gibt es vielleicht andere Dinge, da werden wir sicherlich gleich noch drüber sprechen.
Dennoch, schön, das zu hören aus deinem Munde. Ole, wie bewertest du Uwe Schmitz Ära?
Ja, ich sehe es ähnlich. Vor allen Dingen ist er sehr nahbar. Man konnte ihn direkt anrufen und man fand auch immer Gehör bei ihm. Und dringende Angelegenheiten hat er auch gleich umgesetzt oder in die Wege geleitet. Also da wird schon ein großer Fußstapfen hinterlassen werden.
In der Tat. Dieser soll.
Ein paar größere sind allerdings auch noch für die Nachfolge übrig geblieben.
Auf jeden Fall.
Richtig, und wir wollen heute auch mal ein bisschen über die mögliche Nachfolge sprechen. 5 Kandidaten haben sich herauskristallisiert. 3, ich sag mal, interne, 2 externe. Ohne den Externen nahe zu treten wollen, wollen wir ein bisschen auch sprechen über die Internen, weil die natürlich auch Insights haben und nicht gerade erst seit gestern auch in der Stadt, in der Verwaltung, in der Politik sind. Hier im Titel steht Husum wählt. Wen wählt ihr denn, sag mal?
Ole, wähl du mal zuerst.
Ich mach Briefwahl, ich habe noch nicht gewählt.
Ah, okay, das ist natürlich...
Ich muss noch eine Wahlkabine zu Hause aufbauen, weil die ganze Familie erwählt. Nein, also wir haben gute Kandidaten dort und natürlich sind alle irgendwie, die 3 Kandidaten, über die wir jetzt sprechen, intern im Thema über die Stadt Husum, über die Vergangenheit. Und das gibt ja auch Hoffnung, dass man da nicht wieder bei Null anfängt. Wir gehen davon aus, denke ich mal, Peter, siehst es auch so, dass es einer von den 3 vermutlich dieses Rennen machen wird.
Mhm. Ja, also ich finde erstmal die Tatsache, dass wir 5 Kandidaten haben, das finde ich ist eigentlich ein Kompliment an diese charmante, an unsere Stadt. Es gab ja mal Zeiten, da gab es gar keinen Kandidaten, Kandidatin. Also da machen wir, insofern machen wir, sind der Einzelhändler, haben wir ordentlich Plus gemacht in der Kandidatenanzahl. Und das bedeutet ja, dass alle 5 Kandidaten offensichtlich dieses Amt, diese Arbeit, das ist viel Arbeit, glaube ich, das wissen, werden alle wissen, scheuen die nicht, weil sie eben sehen, dass Husum eine attraktive Stadt ist oder viele Chancen hat.
Und das Potenzial,
finde ich erstmal, erstmal eine sehr gute Basis für das, was jetzt kommt oder kommen kann.
Direkt schon mal zum Anfang der Hinweis auf den Bürgermeister-Talk am 6. Mai auf der Schiffbrücke. Was ist da genau geplant? Peter, ist von der Werbegemeinschaft organisiert, richtig?
Ja, Werbegemeinschaft ist da der Hauptakteur. Das Kommerzium unterstützt das natürlich. Ja, wir wollten gerne sozusagen direkt am Ort des Geschehens, Schiffbrücke, da gab es ja heiße Diskussionen im letzten Jahr, die laufen eigentlich verdeckt ja immer noch, wollten wir die Bürgermeisterkandidaten einmal sozusagen vors Publikum bitten und jedem Husumer die Gelegenheit geben, komplett barrierefrei dort Rede und Antwort zu hören. Und ich glaube, wir werden einen pfiffigen Moderator haben. Ich glaube, wir haben dich engagiert,
ja,
oder?
Ja, so, ja, ist, ne? Ja, richtig.
Ich freue mich da auf eine muntere Runde. Das wird locker gemacht. Da gibt es auch ein Bier. Das ist ein bisschen Musik vorab und hinterher. Also es wird eine ganz lässige Runde.
Denke ich auch. Fragen können eingereicht werden an info@wirtschaft-in-husum.de, die dann ausgewertet werden und dann an die jeweiligen Kandidaten gestellt werden. Gut. Das sind die Kandidaten. Wir werden sie am 6. Mai in Fleisch und Blut erleben. Aber wir wollen heute mal von der Wirtschaft hören, was euch denn eigentlich am Herzen liegt und was ihr erwartet von einem möglichen neuen Bürgermeister. Ich hatte euch schon mal im Podcast. Wir wissen dadurch, was das Kommerzium ist, was die IGO ist. Das wollen wir jetzt gar nicht nochmal groß erklären. Aber vielleicht nur für den Hintergrund. Wie viele Unternehmen stecken in euren Wirtschaftsvereinen, in Anführungszeichen euren?
Ja, also in der IGO, die Keimzelle ist aus dem Gewerbegebiet Ost, sind wir mittlerweile über 220 Mitglieder. Der größte Teil oder die meisten sind auch ansässig im Gewerbegebiet. Es gibt auch ein paar, die außerhalb des Gewerbegebiets ansässig sind. Wir schätzen ungefähr, da haben wir keine genaue Erhebung, dass wir knapp über 3000 Arbeitsplätze damit auch repräsentieren. Und treten natürlich in erster Linie für die Belange der Gewerbetreibenden im Gewerbegebiet ein, aber übers Kommerzium natürlich auch über geordnete Themen, die die Stadt Husum betreffen.
Und das Kommerzium, Peter?
So in der Summe der vier Wirtschaftsvereine, neben der IGO gibt es ja noch das Kommerzium als Verein selber, den Handwerkerverein und die Werbegemeinschaft. Und wenn wir das saldieren, Doppelmitgliedschaften abziehen, dann sind wir irgendwo so bei 370 Mitgliederfirmen mit circa locker über 4000 Mitarbeitern. Wir haben in dem Magazin gelesen, wie hoch das Gewerbesteueraufkommen am Anteil des städtischen Haushaltes ist, nämlich ungefähr die Hälfte.
Fand ich sehr überraschend. Wusstet ihr das? Ist euch das bewusst, bekannt? Sicherlich, ne?
Also ich bin dem Verleger Herrn Müller, der das IGO-Magazin und auch den Friesenansager rausgibt, sehr dankbar für seine gute Recherche hier in dem Heft, weil das ist wirklich mal alles zusammengefasst, also die wichtigsten Aspekte, wie so eine Kommune funktioniert und was die Argumente sind. Und da steht es schwarz auf weiß, 47% ist das Gewerbesteueraufkommen. Das heißt, das Gewerbesteueraufkommen ist ja die Steuer, die Firmen aus ihren Gewinnen erzeugen und abführen müssen. Ich habe oft schon in der Vergangenheit gesagt, wir zahlen gerne Gewerbesteuer, wenn wir das Gefühl bekommen, dass man damit vertrauensvoll gute Projekte umsetzt. Und darum geht es uns heute hier in dem Gespräch nochmal auf das eine oder andere hinzuweisen. Husum hat in der Vergangenheit die eine oder andere Chance ausgelassen. Waren ein paar kleinere, aber waren auch ein paar richtig dicke, fette Chancen. Wenn wir mal an den Dock hochgucken, zum Beispiel Glasfasernetz.
Vor 2 Jahren in meinem Podcast hast du gesagt, das kann nicht sein, dass wir immer noch einen Schandfleck hier stehen haben. 2 Jahre später ist er immer noch da. Ist da überhaupt Bewegung drin? Bekommst du was mit?
Also offensichtlich ist nichts passiert. Es gibt Arbeitsgruppen, in denen wir in Teilen auch beteiligt sind. Ich muss unterm Strich sagen, es ist nach wie vor enttäuschend, wie diese Kommune, Stadtverwaltung, Stadtpolitik, das sind diejenigen, die dieses Projekt Entwicklung DocHook verantworten müssen auf der öffentlichen Seite, dass es enttäuschend ist, dass wir da kein Stück weiter sind.
Wie kann da ein neuer Bürgermeister, wie kann er da den nächsten Stein ins Rollen bringen?
Also in den vergangenen Jahren hätte schon ein stellvertretender Bürgermeister, der von der SPD gestellt wird bis jetzt, der hätte da schon mal was tun können. Aber der hat es auch verhindert.
Was hätte man
da konkret Vorschläge. Tun
können? Ja.
Es gab Vorschläge, sich mit dem Eigentümer, also mit dem Besitzer der Brandruine des ehemaligen Nordseehotels an den Tisch zu setzen, um einen Ausgleich der Interessen herzustellen, um dadurch eine Planebene, also eine Plattform für einen Investor, für eine Neuentwicklung, Neubebauung dieser Liegenschaft zu ermöglichen. Das wurde verhindert.
Definiere verhindert, inwiefern und durch wen genau?
Ich möchte das da gibt es Sitzungen, wo man erklären muss, dass man aus diesen Sitzungen nicht berichtet. Insofern darf ich dagegen jetzt nicht widersprechen oder verstoßen. Ich möchte so sagen, in der neuen Bürgermeisterinnen möglicherweise Ära muss dieses Projekt maßgeblich zur Chefsache gemacht werden und die Verwaltung muss da gemanagt werden, dort zügig voranzukommen. Das ist eine große Chance, die Husum vergeben hat.
Du hast es auch, Ole, in deinen Prioritäten erwähnt. Der Doku, ne, muss ein Leuchtturmprojekt entstehen. Genau. Was stellst du dir darunter vor? Was erwartest du und was muss der künftige Bürgermeister, die Bürgermeisterin da tun?
Also ein Leuchtturmprojekt hat ja eine Signalwirkung. Und wenn wir uns die letzten Jahre einmal anschauen, in ganz Schleswig-Holstein, rauf und runter, egal ob Ostseeküste oder Westseeküste, überall sind regionale Leuchtturmprojekte entstanden. Auch unter Einklang von Naturschutz, das, was hier ja auch immer sehr oft als Gegenargument genannt wird, dass es bei uns nicht möglich ist. Dann frage ich mich, wie andere das schaffen. 2024 in Grömitz entsteht ein riesen Dünenpark mitten in den Dünen. Wir haben in Heiligenhafen Hotelansiedlung, wir haben in Büsum, St. Peter. Wir können noch mehrere solche Projekte aufzählen. Und wir hatten ja auch vom Wirtschaftskreis einmal hier einen Wirtschaftsstammtisch gehabt, wo wir über diese Leuchtturmprojekte und auch die möglichen Förderkulissen gesprochen haben. Das ist ja auch dann so ein Thema, wo man sagt, welche Fördergelder gibt es? Die EU will fördern den Tourismus. Sie sieht da eine Stärke drin. Wir müssen dann aber auch zugreifen und diese Fördermittel auch gucken. Was verlangen diese Fördermittel? Und da kann es natürlich auch, fällt damit auch im Einklang Schwimmbadansiedlung, die unter Umständen auch förderungsfähig ist, hängt aber vom Stand ab oder war.
Ja. Mittlerweile ist es, glaube ich, nicht mehr förderfähig, weil der Standort des Schwimmbades.
Also Schwimmbad ist unser Wissens nach förderfähig, wenn es touristisch integriert ist.
Und das ist es nicht im Gewerbegebiet?
Das ist es nicht im Gewerbegebiet.
Aber ist doch klar, dass es da hinkommt, oder ist es immer noch nicht final?
Wir haben lange nichts Konkretes über dieses Projekt gehört.
Es ist still geworden.
Ja,
verdächtig ist.
Also das Traurige ist, wir haben lange sehr konkret auf diesen Punkt hingewiesen, weil wir uns kundig gemacht haben, dass die Förderquote oder eine Förderfähigkeit eben an der Ausrichtung des Projektes, ob es jetzt ein Bad zur Daseinsvorsorge der Bevölkerung, das ist wichtig, alle sollen hier schwimmen können irgendwie, das verstehen wir. Aber zusätzlich könnte man es eben an eine Lage bringen und einer gewissen Ausstattung geben, dass es auch für eine touristische Attraktion taugt. Das hat mehrheitlich die Politik, die großen Parteien von der Tagesordnung gewischt. Wir haben mehrfach darauf hingewiesen. In dem Artikel in dem Ego-Magazin hier wird nochmal konkret auf die Schuldenentwicklungssituation eingegangen, die dramatisch werden wird in den kommenden Jahren.
Und wir sprechen von 100 Millionen in den nächsten Jahren.
Wenn diese Investition für das Schwimmbad ohne Förderung kommt, dann wird das dramatisch. Ich befürchte, dass unsere Politiker sich über diese Konsequenzen überhaupt noch nicht im Klaren sind.
Wie können diese Schulden wieder aufgefangen werden? Wie können die Einnahmen erhöht werden?
Das ist eine ganz einfache Rechnung. Schulden von heute sind Steuern von morgen. Ganz klare Ansage.
Steuern, die letztendlich wir alle zahlen und ihr in Form von Gewerben, die jetzt schon offensichtlich ziemlich viel an Steuern zahlen. Du hattest zu Beginn gesagt, wir zahlen es gerne, wenn. Wenn welche Bedingungen vorherrschen?
Naja, also um mal jetzt hier, das hören ja dann ja vielleicht die breite Bevölkerung, Steuern müssen wir zahlen. Das wird ja nicht bedingungsabhängig gemacht.
Denn du zahlst
es
gerne.
Es ist nur meine Einstellung, dass ich sie gerne zahle, wenn ich auch sehe, dass damit was Vernünftiges entsteht.
Ja.
Und wenn nur 3,5 Millionen in die Kleikuhle für ein goldenes Dächlein investiert werden, dann muss ich sagen, dann sehe ich es nicht, kann ich es nicht gut einsehen, wenn man auf der anderen Seite, wenn man eine pragmatische Lösung für diese Kleikuhle dort machen würde, dann käme man mit ein paar hunderttausend Euro sicherlich gut um die Runden.
Thema Tourismus. Haben wir jetzt auch schon ein, zwei Mal gehört. Warum ist es für euch eigentlich so wichtig, dass Husum touristisch immer attraktiver wird? Am ersten Gedanken kannst du noch sagen, ja, den verkauft Peter Kurs ein paar mehr Hemden und Herr Singelmann verkauft ein
Rasenmäher.
Ja, Rasenmäher für den Zweitwohnungsbesitzer mehr. So.
Nicht für die Ferienwohnung.
Auch heikles Thema. Ja. Nein, aber warum ist das Thema Tourismus so wichtig, auch für euch?
Naja, also da ist die Gewerbesteuer sicherlich auch wieder einen Blick darauf zu werfen wert. Wir hatten früher einen großen Anteil an der Gewerbesteuer aus erneuerbaren Energien. Und dieser Anteil ist über die Jahre rückläufig gewesen oder immer noch rückläufig. Und irgendwie muss man ja diese rückläufigen Aufkommen irgendwie kompensieren. Und da liegt das natürlich nahe, wenn wir am Weltnaturerbe Wattenmeer liegen, wenn wir an der Nordsee liegen, wenn wir eine einzigartige Landschaft haben, eine Vegetation, die man nicht überall in der Welt findet, dass man versucht, über den Tourismus wieder neue Einnahmen zu generieren. Und die neuen Einnahmen können einmal im Gewerbe, Hotel, Gastronomie entstehen, aber sie können natürlich auch eine Folgewirkung haben im Handel. Das ist auch ganz klar. Und im Endeffekt kommt es der Stadt Husum wieder zugute. Und wir glauben, dass wir attraktiv sind und für Touristen attraktiv sind. Und wir haben da Potenzial, weil die durchschnittliche Übernachtungsdauer in Husum beträgt nur wenige Tage. Also das zeigt ja, dass Potenzial da ist, aus wenigen Tagen vielleicht auch eine Woche zu schaffen.
Richtig.
Das Potenzial liegt uns sozusagen vor der Haustür. Wir bräuchten es eigentlich nur in die Hand nehmen. Also wir liegen ja, wo Husum selber für den Tourismus nicht so wirklich direkt viel zu bieten hat, liegen wir ja mittendrin von, also Sylt ist jetzt weit weg, aber von den Halligen, den nordfriesischen Inseln bis St. Peter, wenn man da mal einen Kreis schlägt, einen Radius schlägt, da liegen wir mittendrin. Wir sind die Kreisstadt, wir machen hier ganz viele Dinge, die Menschen, die hier in der Region sind, dann irgendwann mal brauchen, wenn sie hier eine Woche sind. Die sogenannte Zentralortsfunktion. Und wir tun bis jetzt relativ wenig. Das heißt, wenn wir mehr tun würden, dann kämen diese Menschen noch viel lieber und würden länger bleiben. Und die Wertschöpfung ist in der Gewerbesteuer, die ist aber auch für die Arbeitsplätze, für die Umsätze, Gastronomie und Handel. Ja, das ist ein interessanter Zusatznutzen, den wir gerne mitnehmen möchten. Und es ist gar nicht so kompliziert. Wir müssten nur, das würden wir uns wünschen, dass wir im städtischen Denken, im öffentlichen Denken, bei Planungen, bei Entscheidungen, immer mal diese Überlegung mitlaufen lassen, was bedeutet das denn für den Tourismus? Wie könnten wir eine Entscheidung möglicherweise so fällen, dass sie auch für den Tourismus mit eine Gültigkeit hat? Wir werden ja nie einen Tourismusort wie St. Peter oder Büsum, wo fast alles auf den Tourismus ausgerichtet. Ich glaube, das will hier keiner.
Ist es gewollt?
Ja, auch nein. Nicht.
Nein.
Nein.
Beim Thema Wollen, ist es eigentlich von euch gewollt, eine autofreie Schiffbrücke zu haben? Weil das ist ja auch nochmal ein Punkt gewesen. Wie wichtig sind 20 Parkplätze direkt an der Schiffbrücke? Für den Handel, für die Innenstadt. Das sind nämlich mal wirklich kontroverse Meinungen, auch hier von den jeweiligen Kandidaten. Martin Kindl von der CDU sagt, die sind eigentlich ziemlich wichtig. Horst Bauer von der SPD sagt, die sind eigentlich gar nicht so wichtig. Wie siehst du das als Gewerbetreibender direkt an der Schiffbrücke? Und was sind das für, was hat das für eine Aussicht?
Es gibt eine Frage, die dahinter liegt, die vielleicht noch viel wichtiger ist zu besprechen. Also ein Verbot von ein paar Parkplätzen. Ich glaube, am Ende geht es nicht wirklich darum, sondern es geht darum, wie viel Verkehr kann so eine Innenstadt, es ist nicht nur die Schiffbrücke, es ist eigentlich auch dann Großstraßenmarkt, Norderstraße, wie viel Verkehr braucht so eine Stadt, welchen Verkehr will man dann nicht mehr haben und was kann man dafür tun? Und was macht man anstatt dessen, wenn man den Verkehr rausnimmt? Was macht man mit dem Platz, der dann sozusagen frei wird? Wir sind sehr dafür. Ich glaube, da kann ich für alle Händler und Gastronomen in der Innenstadt sprechen, den Verkehr weiter zu beruhigen. Also wir haben mittlerweile ein Verkehrsleitsystem, wir haben zwei große Parkhäuser, die angebunden sind. Wir brauchen keinen Durchgangsverkehr mehr. Wir wollen keine Raser abends auf der Großstraße. Es muss sich niemand aufdrehen auf der Schiffbrücke, um einmal zu zeigen, wie viel PS aus dem Auspuff. Das brauchen wir bestimmt alle nicht. Aber wir haben eine alternde, zusehends alternde Bevölkerung. Und mit dem Altern kommt ja eine Mobilitätseinschränkung dazu. Die sind nicht mehr so flink unterwegs. Und wenn es dann zu Ärzten, wenn es dann zu Optikern, Uhrengeschäften in der Norderstraße geht und so weiter, dann ist das schon für viele Geschäfte eine Standortqualität, wenn man da kurz mal halten kann und wenn es nicht verboten ist und wenn nicht die Hyänen vom Ordnungsamt da sofort den Zettel drauf schmeißen oder wir auf der Schiffbrücke im letzten Jahr massenweise Strafzettel über 60 Euro verbraten wurden, weil Parken in einer Fußgängerzone ist hoch bestraft nach StVO. unser Problem mit dieser Entscheidung vom letzten Jahr ist, es wurde gehandelt, bevor es eine Erkenntnis gab. Es war einfach eine ideologiegetriebene Entscheidung. Und es gab aber überhaupt nicht mal den kleinsten Versuch der Politiker, die das verantwortet haben, von Rot und Grün, nicht mal den geringsten Versuch, konzeptionell etwas als Alternative zu bieten. Das sollte dann die Wirtschaft machen, da sollten sie dann Verweilzonen schaffen für 6 Monate.
Ergebnis haben wir gesehen. Es war auf jeden Fall keine Aufwertung.
Es war peinlich.
Ja, es erinnert an die Dorfhochspitze.
Viele Gäste wurden vor den Kopf gestoßen, weil sie es eben gar nicht richtig realisiert haben, dass es dort verboten ist, haben da dann widerrechtlich geparkt, ohne bösen Willen in den allermeisten
Fällen. Weil sie haben es in den letzten 20, 30 Jahren getan. Und
Also, wir haben uns in der Vergangenheit immer wieder, ich sage es jetzt nochmal deutlich, angeboten. Wir haben eine Menge Vorschläge eingereicht, schon in der Vergangenheit. Wir haben eine Menge Vorschläge in der Schublade, um die Schiffbrücke, um Großstraße, Marktplatz, Norderstraße mit mehr Verweilqualität, Aufenthaltscharme weiterzuentwickeln. Ja, das kostet dann ein bisschen Geld, das ist so. Aber wir haben auch ein paar Mal darauf hingewiesen, dass Land und Bund dafür üppige Fördertöpfe anbieten. Das wurde nicht zur Kenntnis genommen. Das war nicht gewollt. Nein, das machen wir, dann beschäftigen wir uns jetzt nicht mit. Das war die Ausrede, in irgendwie 2 Jahren kommt ein neuer Mitarbeiter im Tiefbauamt, dann würde man sich damit beschäftigen. Lächerliche Argumente.
Wenn man ein bisschen zwischen den Zeilen lesen kann, du hast jetzt einmal schon ein bisschen umschrieben, den amtierenden Vizebürgermeister, ist also Rot-Grün erwähnt. Wir haben einen rot-grünen Kandidaten. Es handelt sich sicherlich auch um Horst Bauer. Ein paar Insider wissen sicherlich auch, dass du und Horst nicht die allerbesten Freunde seid. Vorausgesetzt, er wird gewählt. Wie kann das denn funktionieren auf Dauer?
Also Freundschaft ist sicherlich hier das nicht die richtige Metapher. Was ich mir gewünscht hätte und für die Zukunft als Grundlage empfinde, dass man auf einer sachlichen Ebene versucht, konzeptionell zu verstehen, was der andere beabsichtigt, wo die Interessenslage ist und es dann versucht zu bewerten, wie wichtig sind Argumente. Und nicht einfach nur ideologiegetrieben eine Entscheidung durchboxt. Und dann habe ich ihn gefragt, warum machen Sie das? Weil wir das können. Dann ist Ende vom Gelände. Dann ist kein Vertrauen für die Zusammenarbeit mehr da gewesen. Die Situation haben wir jetzt. Das hält jetzt schon einige Zeit an. Insofern bin ich sehr, sehr gespannt, wie am 14. Mai gewählt wird.
Vor allen Dingen wäre ja so ein Thema vermeidbar gewesen. Wir haben ja das Format Husum-Dialog gehabt, um genau.
Erklär das mal, was ist das?
Husum-Dialog hat sich zur Aufgabe gemacht, und da gibt es auch ganz klare Spielregeln dafür, die wir uns auferlegt haben, dass wir 1 bis 2 Mal im Jahr zusammenkommen, einen Gedankenaustausch betreiben und auch die Sorgen und Nöte aus Politik, Verwaltung, Wirtschaft anzuhören, um im Idealfall gemeinschaftlich nach Lösungen zu suchen. Und solche Themen wie Schließung der Schiffbrücke oder aber auch andere Themen sind dort nie eingebracht worden im Vorwege, wo man hätte immer mal über dieses Thema sprechen können. Und das ist eigentlich bedauerlich, weil wofür brauche ich so einen Dialog, wenn die Beschlüsse doch im stillen Kämmerlein, gerade solche Beschlüsse, die ja auch Anrainer und Handel und Gewerbetreibende betreffen, nicht mal in so einem Format angesprochen werden. Und dann muss ich Peter dabei pflichten, das ist dann ideologisch getrieben, aber hat dann nichts mit einem Miteinander zu tun. Und in all den Jahren, die wir im Dialog waren, ich habe immer gesagt, das war eher ein Monolog. Aus Wirtschaft kamen viele Themenvorschläge, die eingebracht worden sind.
Da hattest du im letzten Mal das Beispiel mit der Verkehrskonzept Siemensstraße.
Verkehrskonzept.
Was hat das auf sich? Wie ist da der Stand?
Ist auch ein Thema, wo wir gesagt haben von der IGO, wir haben jeden Tag um 16 bis 17 Uhr Stau in der Siemensstraße bis runter fast Matthias-Laurier-Straße, weil die Bundeswehr Feierabend hat, weil die Handwerker Feierabend haben und das sind die Hauptverkehrsstraßen, sie verstopfen.
Das würde ich mir als potenzieller Arbeitnehmer doppelt überlegen, will ich da arbeiten? Will
ja,
ich
auch, das auch, Gewerbe, auch Gewerbetreibenden, die sagen, meine Kunden kommen nicht mehr runter vom Parkplatz und kommen nicht mehr rauf vom Parkplatz.
Das ist doch leichter, das online zu bestellen.
Das ist leichter, online zu bestellen. Aber wir haben eben vor ich würde sagen, bestimmt vor 6, 7 Jahren die ersten Ortstermine dazu gehabt. Da ging es um eine Ampelschaltung, die Fußgänger, die noch zusätzlich, wenn die Ampeln rot waren, auch noch für Stausituationen sorgten und, und. Dann gab es wieder ein Jahr Pause, dann gab es einen zweiten Termin. Wir sind von der Wirtschaft mit konkreten Vorschlägen an die Stadtverwaltung, an die Politik gegangen. Dann hat man gesagt, okay, wir machen jetzt erstmal ein Gutachten, ein Verkehrsgutachten. Überraschenderweise standen in dem Verkehrsgutachten genau die Dinge, die wir auch vorgeschlagen haben. Also wir waren gar nicht weit voneinander entfernt, was jetzt nochmal schwarz auf weiß festgehalten worden ist. Dieses Gutachten ist 4 Jahre alt. Dieses Gutachten wurde mir dann aus der Stadt kommentarlos in einer E-Mail zugeschickt, anbei. So, mehr stand da nicht drin. Wir haben dann mehrfach versucht, auch, dass wir mal einen Vertreter aus der Stadt bekommen, der uns mal dieses Verkehrsgutachten und dieses weitere Vorankommen erklären kann, wie man da jetzt die nächsten Schritte einleiten kann. Und wir haben in dem Podcast ja gehört, es gab andere Prioritäten. Dieses Verkehrsgutachten ist wieder immer in der Schublade verschwunden, weil man andere Baumaßnahmen vorgezogen hat oder andere Prioritäten hat. Und ich behaupte einfach mal, der Kreisverkehr, der jetzt gebaut wird beim Kreishaus, der ist garantiert jünger gewesen als das Thema in der Siemensstraße. Und in meiner Baugenehmigung von 2003 steht drin, dass an der Siemensstraße nichts gebaut werden darf, weil man über einen dreispurigen Ausbau nachdenkt. Als Auflage 2003. Also wir reden hier über einen Zeitraum über 20 Jahre, wo man über dieses Thema Siemensstraße nachdenkt. Und das ist für normalen oder auch wirtschaftlich Handelnden, ist das ein Zeithorizont, der ist einfach viel zu groß, viel zu langsam.
Ja, das ist eben ein Zeichen, dass die Politik uns das Gespräch, uns die Argumente überhaupt nicht gegönnt hat. Also die haben leider nicht zuhören wollen, wenn wir diese Probleme ansprechen. Und es geht ja in der Siebenstraße so weit. Ich kenne da zwei Anlieger mit größeren Firmen, die ernsthaft über eine Verlegung des Standorts nachgedacht haben und möglicherweise außerhalb von Husum. Weil es um Umland Gemeinden gibt, die verkehrlich besser angeschlossen sind, die Glasfaserausbau haben, wo die Baupreise niedriger liegen, also die Grundstückspreise niedriger liegen. Die Politik ist dann immer erst erstaunt, wenn es passiert ist. Aber naja, gut. Schauen wir mal weiter.
Ja, die Vorzeichen, also die meine Hoffnung schwindet so ein bisschen, wenn ich das hier jetzt so anhöre von euch. Habt ihr da auch große Hoffnung, dass es besser wird, dass die Kommunikation besser wird, unabhängig davon, wer Bürgermeister wird?
Also ich glaube, die Chance ist, ich gucke sehr positiv auf die Zukunft hier in Husum, die Chance, dass es besser wird, ist groß.
Ja, ich meine.
Weil es ist erkennbar, dass wir an einer Reihe von großen, an großen Knotenpunkten, an wichtigen Entscheidungen zu lange gewartet haben, wo nichts passiert ist oder wir Entscheidungen geschoben haben. Und das wird sicherlich durch diese Gespräche, die wir jetzt führen im politischen Raum, die an vielen Stellen geführt werden, wird es offensichtlich, dass wir an vielen Stellen vorankommen können. Also das ist bei der Stadtentwicklung, es ist bei den verkehrlichen Punkten, es ist Innenstadtentwicklung, das haben wir gestreift. Nur noch mal ganz kurz, als wir das Theo entwickelt haben, da bin ich ein bisschen mit beteiligt gewesen. Da war seitens der Stadt, der Politik, das klare Versprechen, selbstverständlich, wird dann im Außenbereich, Großstraße, Markt, wird dann Rücksicht genommen auf sozusagen auf die stadtbildende Entwicklung, dass die Bürgersteige abgesenkt werden, dass die Leute leicht und barrierefrei die Straße überqueren können. Nichts ist passiert. Ich habe immer wieder, das ist jetzt 4 Jahre her, immer wieder versucht, das Gespräch mit der Stadtbauamtsleitung und mit dem Bürgermeister darüber zu führen. Kein Interesse, keine Reaktion.
Ja, ich glaube auch, dass...
Ganz kurz, Ole, Entschuldigung. Sind die Fronten nicht mittlerweile so krass verhärtet zwischen Politik und Wirtschaft, dass es gar nicht besser wird? Ich meine, der Kopf, sage ich mal, der Verwaltung, des Rathauses wird ausgetauscht. Sollte man denn nicht auch drüber nachdenken, die Köpfe der Wirtschaft auszutauschen, um die Kommunikation zu optimieren?
Also es sind ja Lösungen.
Also in der Werbegemeinschaft hat es ja schon mal, ne, da gibt es ja ein neues Gesicht.
Ja.
Das ist ja Christian Rugen. Aber sonst
es sind
ja immer nur Peter Kurs und Ole Singelmann.
Na, also ganz so ist das hoffentlich nicht in der Wahrnehmung. Aber es sind ja Lösungen gefragt. Und eigentlich ist der Weg das Ziel nachher. Und wenn man sich, wir brauchen das Rad nicht neu erfinden, aber wir können nach St. Peter, nach Büsum oder sonst wo gucken, egal wo wir hingucken. Dort, wo erfolgreich Stadtentwicklung stattfindet, arbeitet man gemeinsam Politik, Wirtschaft, Verwaltung. Und wenn man sich gemeinsam auf den Weg macht, erreicht man auch die Ziele. Und wer da nun sitzt, ist eigentlich egal. Es sei denn, es ist ein Verhinderer oder ein Bremser dabei. Dann muss man drüber nachdenken. Aber ich empfinde nicht, dass die Wirtschaft ein Verhinderer oder ein Bremser ist.
Wie lief denn die Kommunikation, die Abstimmung im Projekt Schobel Destinature? Land, Dorf, Camp, wie auch immer das tolle Projekt da heißt. Wie seht ihr das? Du hattest gesagt, Ole, im Ego-Magazin, in bereits 4 Jahren ist Husum auf Augenhöhe mit Orten wie Heide und Umland, unter anderem auch Dagebüll mit seinem Wohnmobilparkplatz. Dieser Wohnmobilparkplatz, gibt es sowas bei uns hier? Was passiert in Schobel?
Also dieses Destination-Dorf ist sicherlich eine interessante neue Geschichte, die vielleicht auch oder hoffentlich auch neue Klientel nach Husum bringt.
Welche?
Diese Art von Urlaub, Unterbringung, Übernachtung bevorzugen. Die soll es ja geben. Da soll es ja. Die haben ja auch, glaube ich, einen Preis bekommen. Das ist ja nicht der erste Park, der in dieser Art und Weise entsteht. Das ist ja auch völlig legitim. Was wir eigentlich bemängeln und kritisieren, und da sind ja nicht nur wir als Wirtschaft dabei, sondern das gab es ja zu Genüge auf Facebook als Shitstorm auch, ist ja das, dass wir den, ich sag's jetzt mal, Megatrend Camping, Wohnwagen, Caravaning, Zelten aus Husum verbannen. Wir opfern eine Fläche, die vorher dafür geeignet war und genutzt wurde. Da wird jetzt was Neues drauf passieren. Und wir haben keine Antwort auf diesen Trend. Also es gibt keinen heute zeitgemäßen, adäquaten Campingplatz oder Caravanstellplatz, der den Ansprüchen dieser Klientel Genüge trägt. Und das ist ja eigentlich die Hauptkritik. Dass da eine Entscheidung getroffen ist für dieses Destination-Dorf, ist ja gut. Und Isabel Thomas hat ja auch gesagt, also tolles Projekt, aber muss das an diesem Standort sein, weil wir damit was vertreiben. Wir wechseln was aus. Das ist kein Wachstum.
Schobel ist auch ein Filetstück Husums. Direkt leben an der Nordsee.
Auf jeden Fall.
Es passt nicht ganz.
Nein, das passt nicht ganz. Und also wir werden sehen, was dort passiert.
Aber man muss neuen Konzepten die Chance geben, sich entwickeln zu können. Die Leute, die das initiieren, das sind, glaube ich, clevere Leute. Ich habe die kennengelernt, die machen einen gewissen begeisternden Eindruck, dieses naturnahe
Camping. Stimmt das, dass der Organisator ohne Schuhwerk zu einem der Termine gekommen ist?
Das kann ich nicht sagen. Weiß ich nicht.
Ich höre davon, dass du darauf in den Rahmen verlassen hättest. Aber das kann auch nur ein Gerücht sein.
man muss, glaube ich, sehen, dass dieser Standort da direkt unterhalb Kirchlein am Meer in Schobel, das ist ein ganz besonderer, ganz besonders sensibler Standort unter Naturschutz und Landschaftsschutzgesichtspunkten. Und offensichtlich ist es so, dass man an der Stelle eine Neuentwicklung eines klassischen Campingplatzes nicht genehmigt bekommen hätte. Das ist immer schwer vorstellbar aus Sicht der Öffentlichkeit, weil da steht doch jetzt ein Campingwagen, warum geht das nicht in Zukunft? So, aber wir leben in einem hochentwickelten Land, wo leider Planung auch hoch anspruchsvoll entwickelt worden ist und Naturschutz einen großen Anspruch mittlerweile hat. Was ich finde nur ganz wichtig ist, daraus muss man eine Konsequenz ziehen. Wenn dort dieses naturnahe Erlebniscamping stattfinden soll, unter diesen bestimmten Aspekten, wie das jetzt entschieden wurde, dann muss es an einer anderen Stelle aus meiner Sicht oder unserer Sicht ein Angebot geben für den klassischen Camper, Wohnmobilübernachtungsgast. Die Leute, die mit so einem Hauszelt kommen, natürlich kommen die mit dem PKW angereist und können das nicht irgendwie auf 27 Wägelchen rumtragen, bis sie da sind. So, da bitteschön, Stadtplanung, wo gibt's einen Platz dafür in Husum?
Gibt es einen?
An der Dockhookspitze wird's ja auch abgebaut.
Nächstes Jahr, ne?
Nächstes, ja, das sehen wir nochmal. Also bei der Brandruine passiert ja nichts, haben wir eben besprochen. Mein Wunsch wäre, hier müsste ein neuer Bürgermeister die Stadtplanungsabteilung an die Hand nehmen und sagen, so, ihr habt 4 Wochen Zeit, wo sind eure 3 Vorschläge, wo sowas entstehen kann? Es gibt Investoren dafür. Das ist ja immer wieder das Interessante. Ich weiß von 2 Investoreninitiativen, die gerne so eine Maßnahme hier in Husum umsetzen.
Die sind noch nicht abgeschreckt.
Nee, ich glaube nicht. Das ist eben das mit diesem Tourismus gehen. Ja. Denken wir darüber nach bei unserem Handeln Oder sagen wir nur einfach, das können wir so machen. Entschuldigung, dass ich jetzt jemanden imitiert habe.
Nee, ich weiß nicht, wen du imitierst.
Nein, weiß ich jetzt auch nicht.
Es gibt noch diverse Themen, die wir ansprechen könnten. Wir wollten das auf 40 Minuten ungefähr begrenzen. Ich würde gerne noch über das Thema Glasfaser kurz mit euch sprechen. Oh. Und
ob das kurz geht, weiß ich nicht.
Und auch Wohnen. Das ist eine Herausforderung, aber letztendlich ist ein Podcast auch unendlich. Wir gucken mal, wie schnell wir sind. Über was wollt ihr als erstes sprechen? Ich glaube, Glas ist beides ultra wichtig. Glasfaser ist aber akut Glasfaser. Aktuell.
Dein Thema. Ja. Gut, also fangen wir mal mit Glasfaser an.
Ja. Warum ist das so wichtig?
Also die Glasfaser ist so wichtig für die Lebensqualität, für Homeoffice. Sie wird für die Energiewende wichtig sein. Also es gibt viele, viele Themen.
Medizin zu Hause, Telemedizin.
All diese Themen, die da sind, die werden wir nur über Glasfaser darstellen können. Und wir haben uns vor über 10 Jahren aufgemacht, über die BBNG in dem Fall hier vor Ort in der Region Glasfaser privatwirtschaftlich zu erschließen, mit Unterstützung der Kommunen und Gemeinden. Umso erschreckender finde ich das, wenn ich in einem Podcast höre, dass in Löwen steht, wo die Keimzelle war, es Fördermittel gab. Nein, es gab keine Fördermittel. Und die Fördermittel, auf die die Stadt Husum gehofft hat, die gab es erst Jahre später. Und auch dort war schon klar, dass Husum nicht in den Genuss dieser Fördermittel kommen kann, weil sie einen entsprechenden Erschließungsstatus schon hat. Mich erschreckt nur bei der Tatsache, wie dieses Thema gerechtfertigt wird, warum man 10 Jahre nichts getan hat. Also die Glasfaser ist seit über 10 Jahren bekannt in aller Munde. Mit der Stadt Husum, die ja selber Gesellschafter auch mit sind bei der BBNG, ist dieses Thema immer wieder gespielt worden. Es ist aber auch nicht weiterentwickelt worden, weil man es nicht wollte.
Und da warum kann man das nicht wollen?
Es kostet Geld. Weil
man
es nicht versteht und es kostet Geld. Und diese 11 Millionen, die da jetzt in den Raum geworfen worden sind, die hätte man auch vor 10 Jahren in den Raum werfen können und dann hätten wir heute alle Glasfaser. Heute kommen wir in eine neue Misere und da wurde immer genannt, jetzt kommt die Telekom und stört. Ich kann nur sagen, wir haben immer darauf hingewiesen, es kommt nicht auf Groß und Klein drauf an, es kommt auf Schnelligkeit drauf an. Glasfaser hat was mit Schnelligkeit zu tun und die Erschließung muss schnell geschehen. Hätte man das schnell erschlossen, hätten wir heute kein Problem mit dem Störfeuer der Telekom. Es ist einfach ein Trend, nicht erkannt worden und auch nicht gewollt, sich mit diesem Thema intensiver zu beschäftigen. Und von der BBNG, wo ich dann nun tätig bin, haben wir zahlreiche Gespräche geführt und sind eigentlich mehr gegen verschlossene Türen gelaufen als gegen offene Türen.
Ich kann nur sagen, C. Schmidt ist blockiert in der Online-Entwicklung. Also wir betreiben einen Online-Shop. Wir sind blockiert, weil wir keinen Glasfaseranschluss haben. Und es gibt ja auch keine Planungsidee, wann wir denn einen Anschluss bekommen im zentralen Innenstadtbereich.
Ja, das Clustering der Stadtwerke hat die Innenstadt noch nicht vorgesehen, ne?
Nee, und wenn, ist das bestimmt Jahre entfernt, viele Jahre entfernt. Das ist, es ist leider zur Kenntnis zu nehmen, dass da die Chancen, die politischen Chancen, und da muss man nochmal gucken, wer sitzt im Aufsichtsrat. Wer ist von der Stadt entsandt in den Aufsichtsrat? Herr Czock, Herr Bauer, Vorsitzender, Stellvertreter. Was haben die da gemacht? Das muss man sich wirklich fragen. Die Messe, der Aufsichtsrat der Messe. Wir beide sitzen im Aufsichtsrat der Messe. Wir haben vor 6 Jahren entschieden, das ist 6 Jahre her ungefähr, dass wir der BBNG ein Darlehen geben, was nur schwach verzinst wird, über 500.000 Euro zum Ausbau des Gewerbegebietes. Da sind wir in Vorleistung. Das haben wir auch der Stadt mitgeteilt, dass wir das tun, mit einer klaren Absicht, hier die Kollegenbetriebe zu versorgen. Das ist eine Wolke drüber hinweggegangen. Es ist keine Kenntnis daraus erwachsen. Es ist leider traurig.
Das ist ein Projekt im Gewerbegebiet, was insgesamt ca. 1,4 Millionen Euro gekostet hat, mit der Erschließung Glasfaserflächendeckend in jeder Straße.
Aber ich meine, das ist jetzt mittlerweile eine Voraussetzung, dass neue Unternehmen, Gewerbe sich ansiedeln.
Genau, aber privatwirtschaftlich geschaffen. Es ist eigentlich eine Infrastruktur.
Ja.
Infrastruktur sollte eigentlich Aufgabe der Kommunen sein. Und auch dort muss man sagen, die Stadt Husum hat sich dann nachher mit einem niedrigen, fünfstelligen Betrag an der Erschließung bei 1,4 Millionen Euro Invest, niedrigen, fünfstelligen Betrag daran beteiligt.
Auch Privatpersonen, Familien werden schauen, Mensch, gibt es da, wo ich wohnen möchte, Glasfaser? Das ist nicht immer der Fall hier. Thema Wohnen zum Abschluss.
Ja. Wie, also was, ja. Das Thema Glasfaser ist ja ein Aspekt der Infrastruktur. Wir kennen, seitdem wir die Energiekrise ausgelöst durch den Angriffskrieg in der Ukraine, kennen wir ja auch das Thema Energieversorgung der Wohngebiete, der Wirtschaftsbetriebe. Auch da ist es ja jetzt eine sehr aktuelle Frage. Wie versorgt ein Stadtwerk, wie denkt eine Stadtentwicklung, eine Stadt Husum darüber nach, wie wir das Stadtgebiet mit Energie versorgen? Da müssen wir uns rasch damit befassen. Wir wissen, dass die Stadtwerke, Geschäftsführung sich da intensiv Gedanken gemacht. Die brauchen aber politische Beschlüsse und die Unterstützung, dass wir wissen, wo es hingehen soll. Geht das hier mit Fernwärme? Geht das mit Nahwärme? Geht das mit Geothermie? Wie geht es denn bitte?
Gibt es denn dieses Know-how in der Stadt, in der Politik, in der Verwaltung? Muss man sich das einkaufen?
Naja, für all sowas gibt es dann schlaue Leute, die man sich projektbezogen in die Beratung holt. Wahrscheinlich gibt es das Know-how vor Ort so konkret nicht. Das ist in dieser Frage Energiewende, ist ja jetzt auch ein sehr akutes Thema. Aber es zeigt eben, wir müssen jetzt hier die Füße in die Hand nehmen und sehen, dass wir Gas geben. Also
Gas geben war ja noch nicht Tempo immer die Stärke Husums.
Das muss sich ändern.
Wir sind weiterhin gespannt. Wohnen zum Abschluss, kurz. Kurz. Wie blickt?
Auch Wohnen hat was mit Stadtentwicklung zu tun. Also wo entstehen Wohngebiete?
Ja.
Für Einfamilienhäuser, also für Familien, die ein Häuschen bauen können. Ja. Ist das nur in Milchstedt, ist es nur in Löwenstedt und Hattstedt? Oder tut sich auch was in Husum? Kann Husum sich durch Partnerschaften mit den Umlandgemeinden irgendwie neu aufstellen und entwickeln? Passiert das? Yes or no? In der Vergangenheit haben wir es eigentlich nur in Milchstedt und Hattstedt und Löwenstedt gesehen.
Ja.
Randrum. Ganz viele Mitarbeiter sind immer nach Randrum gezogen, weil das da immer wieder was gab. In Husum alles immer nicht.
Das stimmt, ich kenne einige von dir, die in Randrum und Milchstedt leben, aber warum nicht in Husum?
Ja, genau. Die Kindergärten und Schulen sind hier.
Ja.
Wohnen, ganz aktuell, ist natürlich ein Riesenproblem, auch auf die Spitze getrieben, auch durch die Flüchtlingssituation, was natürlich ein trauriges und Thema, was einen betroffen macht. Wir sollten, finden wir, neu darüber nachdenken, wie man die Wohnraumentstehung, also den Bau von Mietwohnungen, auch im normalen Preissegment, wie man das leicht macht. Und wir erkennen, dass die Politik starr und stur eine Wohnraumquote, 30%, klopfen die sich dann gegenseitig auf die Schulter.
Das wollen wir. Erklär das mal bitte, Peter. Was heißt diese 30%
ein sozialer Investor, Wohnraum? Ein Investor, der eine etwas größere Wohnanlage baut, also ich glaube, die Quote ist über 10 Wohnungen, muss 30% davon für den sogenannten Sozialwohnraum bereitstellen. Das wird dann eine Verpflichtung in der Baugenehmigung. Es wird also nachgehalten.
Ach so, das bezieht sich auf einzelne Projekte auch.
Auf einzelne
Nicht
Projekte?
Im Durchschnitt, sondern auf einzelne neue Projekte.
Ja. Und das verstehen wir nicht. Weil
legt das die Stadt Husum fest?
Ja, das ist ein Beschluss.
Also das ist nicht deutschlandweit so, das ist ein Beschluss der Stadt Husum.
Ja, genau. Und wir finden, dass dieser Beschluss aus der Zeit gefallen ist.
Seit wann gibt's den?
Ist dir das? Also ist schon Ein bisschen länger. Genau, Zeit wissen wir nicht. Das Land Schleswig-Holstein hat vor relativ kurzer Zeit ein starkes Förderprogramm aus diesen Gründen, weil überall sozialer Wohnraum knapp ist, aufgelegt, wo der Bau von Sozialwohnungen unter bestimmten Bedingungen bis zu 1.500 Euro je Quadratmeter Wohnraum unterstützt wird. Das ist ein hoher Wert. Da es diese, ich sag mal, üppige öffentliche Förderung gibt, verstehe ich überhaupt nicht mehr, dass Husum sagt, wir brauchen jetzt diese 30%-Quote. Weil die Folge von dieser 30%-Quote ist, dass eine Reihe von Investoren, die wir genau kennen, von denen wir wissen, die entwickeln ihre Projekte im Moment nicht, weil diese 30%-Quote führt dazu, dass in der Ertragsrechnung einer Investition der Mietertrag bei den Sozialwohnungen gering ist, also die Mietkostenbelastung für die restlichen 70% der Wohnungen so hoch sein muss, dass die sich nicht ausrechnen können, dass sie damit entsprechend Mieter finden. Also bauen sie erst gar nicht. Also das alte Autohaus Husum, Pockenburgstraße, ist so ein Projekt. Seit Jahren liegt, als Jahrzehnten liegt
das. Kann man auch als Schlaffleck bezeichnen.
An der neuen Westumgehung gibt also alte Tankstelle Goldschmidt ein großes Projekt von einem Husumer Investor, der da eine schöne Wohnanlage geplant hat. Der sagt, ich mache es im Moment.
Bist du das?
Nein.
Ach so.
Nein. Also ich habe genug investiert in Geschäfte.
Ja.
Na, vor allen Dingen, die 70% werden so teuer, dass die klassische Mittelschicht, bezahlbarer Wohnraum, der über dem sozialen Wohnungsraum liegt, es nicht mehr gibt. Weil die Mieteinnahmen in so einem Objekt müssen ja eine gewisse Summe erreichen, um das rentabel zu gestalten.
Da hat der Bürgervorsteher, finde ich, einen ganz vernünftigen Vorschlag dazu gemacht. Der wurde bis jetzt aber nicht so richtig gehört in der breiteren Öffentlichkeit. Vielleicht findet der Wahlkampf dazu jetzt noch eine Chance, das noch mal ein bisschen neu zu beleuchten.
Welchen Vorschlag konkret hat der Bürgervorsteher getan?
Er hat geäußert, dass er das nicht kategorisch mit einer Quote entscheiden würde, sondern dass das projektbezogen, so habe ich das verstanden. Ja. Also dass es da eine Entscheidungsbreite geben kann.
Ich meine, das sind ja auch schöne Fragen, die gestellt werden können an die Kandidaten, beispielsweise Anfang Mai auf der Schiffbrücke, wo sich die Kandidaten auch entsprechend dazu äußern können. Dann stellt der Moderator nochmal eine Nachfrage. Warum denkst du so? Und dann werden wir vielleicht alle schlauer. Ich habe das Gefühl, wir sind hier echt schlauer geworden, weshalb die Wirtschaft, in Anführungszeichen, die Wirtschaft ein so großes Interesse daran hat, wie der künftige Bürgermeister, die künftige Bürgermeisterin agiert und was sie als erstes angeht. Die Bürgermeisterkandidaten hat immer die Möglichkeit, zum Ende nochmal ein paar Punkte zu nennen, die sie primär angehen wollen. Diese Möglichkeit möchte ich euch auch geben. Was erwartet ihr konkret von dem neuen Bürgermeister?
Ole, fang an.
Konkret, also erstmal müssen wir im Austausch kommen. Wir müssen miteinander reden, wir müssen gegenseitig die Sorgen und Nöte kennen. Die gibt's genauso bei der Politik und Verwaltung wie bei der Wirtschaft. Und wenn wir schaffen, dass wir ein gemeinschaftliches Verständnis füreinander bekommen, sind wir auch in der Lage, die verschiedenen Unterpunkte anzugehen. Und ich kann immer noch mal sagen, gemeinschaftlich geht das viel einfacher, viel besser und viel schneller. Dieser Gemeinschaftlichkeitssinn, den sollten wir wecken.
Ja, das geht so ein bisschen in die gleiche Richtung. Ich wünsche mir von der oder dem Bürgermeister Vertrauen zu schaffen, und eine Brücke zu bauen zwischen Politik und Wirtschaft und der Verwaltung selber. Da sitzen ja gute Leute, auf allen Ebenen sitzen gute Leute, nur ist es nicht koordiniert und nicht so richtig gut gemanagt worden. Und ich sehe bei bestimmt zwei Kandidaten aus dem Bewerberfeld, sehe ich die großen Chancen, dass das deutlich besser werden kann.
Wir haben zwei externe Bewerber, die mit einem ganz anderen Blick auf die Sache blicken natürlich. Ist das von Vorteil, wenn man gar nicht diese Insights hat und diese Historie in Husum hat?
Kann ein Vorteil sein, kann aber auch ein Nachteil sein. Also wenn ich Probleme angehen will, sollte ich schon die Probleme kennen.
Also alle beiden haben immer gesagt, jo, an einen Tisch setzen und miteinander sprechen. Das ist ja schon mal ein guter Ansatz.
Ja. Also mein Wunsch für dieses Gespräch, für diese ganze Kampagne, die jetzt im Moment gerade läuft, die ja von vielen mit unterstützt wird, Haus und Grund macht eine Veranstaltung, die IHK macht eine Veranstaltung, Rotary macht eine Veranstaltung und so weiter, dass wir der Bevölkerung klar machen, diese Wahl ist wichtig. Ja. Und es gibt eine ganze Menge Themenfelder, anhand deren man feststellen kann, welcher Kandidat, welche Kandidatin hat eigentlich was anzubieten. Am Ende ist es dann immer so ein natürlich eine gefühlte Entscheidung. Bauchgefühl, wem habe ich jetzt das Gefühl, wer ist mir sympathisch oder so. Das ist schon eine Bauchentscheidung. Ich möchte nochmal ganz klar sagen, wir wollen keine Wahl beeinflussen in dem Sinne, dass wir sagen, der oder die soll gewählt werden. Uns ist wichtig, die Themen aufzubereiten. Insofern bedanke ich mich auch bei dir, Tore, dass du dieses Gespräch mit uns gemacht hast. Und wir wünschen uns, glaube ich, gemeinsam, dass wir eine möglichst hohe Wahlbeteiligung haben. Weil in der Vergangenheit war die Wahlbeteiligung immer typischerweise bei Kommunalwahlen relativ gering. Ich finde, man kann sehen, bei den Themen, die wir bearbeitet haben jetzt oder diskutiert haben, ein Bürgermeister hat hier viel zu tun, kann viel Einfluss nehmen. Insofern ist es wirklich eine wichtige Wahl. Bitte geht alle, die jetzt zuhören, geht zur Wahl und macht bewusst ein Kreuz.
Ich bedanke mich ebenfalls bei euch beiden, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dass ihr uns erzählt und aufgezeigt habt, wie es um Husum gerade steht und was hoffentlich in den nächsten Jahren zügig angegangen wird.
Jetzt ist ja die Frage, gibt es noch eine Tasse Tee hier zum
Schluss? Tasse Tee kriegt ihr auch noch. Guck mal, Wir trinken friesischer Frühling, das ist Frühlingsstimmung, das ist Aufbruchsstimmung. Ich bin gespannt, was Husum noch erwartet. Vielen Dank an Peter Kurs, vielen Dank an Ole Singemann. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das war Tores Tea Time.
Vielen Dank, Tore.
Vielen Dank.